Es ist Montag, 20.03 Uhr. Du hörst den Podcast Teile der Lösung live.
Gespräche mit proaktiven Menschen wie du und ich, die sich nicht aufhalten lassen, unsere Gesellschaft positiv, konstruktiv und nachhaltig zu inspirieren.
Um nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der ökologischen, ökonomischen und sozialen Lösungen zu werden, zu sein und zu bleiben.
Für mehr Lebensqualität. Und jetzt geht's los.
Hey, ich begrüße euch zu einer neuen, hoffentlich sehr inspirierenden Folge von Teile der Lösung live. Und ist jetzt eine ganze Weile her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Zwischen den Feiertagen war ordentlich was los bei euch, bei mir, bei dir, Jana, hoffe ich auch. Und jetzt ist wieder Zeit, dass wir ein bisschen in nachhaltige Innovationen und Geschichten von Menschen eintauchen, die andere Menschen inspirieren, nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln. Und heute begrüße ich deshalb eine ganz besondere Persönlichkeit, nämlich Jana, die kreative Kraft hinter Janas Gemüsegarten. Jana ist nicht nur eine passionierte Gärtnerin, sondern auch eine Visionärin auf dem Weg zur Selbstversorgung, die mit ihrer Arbeit täglich Hunderte bis sogar eventuell Tausende auf Instagram inspiriert und erreicht, indem sie zeigt, wie man mit Hingabe Erde zwischen die Finger bekommt und so einen kleinen Teil der Welt verändert. Und in unserem Gespräch heute werden wir uns auf die faszinierende Reise durch Janas Garten begeben und auch durch Janas Geschichte. Und wir werden entdecken, wie sie die Herausforderung der Selbstversorgung meistert. Also bleibt gern dran. Das wird ein sehr spannendes Gespräch, hoffe ich, was ihr nicht verpassen solltet. Jana, es ist schön, dass du am Start bist. Grüß dich.
Hi, ja, danke, dass ich dabei sein darf. Das hast du sehr schön gesagt.
Ja. Auch noch ein bisschen Platz gelassen, dass du natürlich noch schöne Details ergänzen kannst. Ich würde einfach direkt mit der ersten Frage starten. Mhm. In einer Zeit, wo Nachhaltigkeit ja oft als Hipster oder Hipper Hashtag rumschwirrt, zeigen Studien, dass echte nachhaltige Lebensweisen noch ziemlich selten leider sind. Also es ist leichter, einen Avocado-Toast zu posten, als einen Avocado-Baum zu pflanzen, abgesehen davon, dass Avocado ja massiv Wasser benötigt und vielleicht doch gar nicht so nachhaltig ist, wie es auf den ersten klingt. Aber das mal beiseite gelassen. Mit Janas Gemüsegarten, finde ich, stichst du schon, aber aus der Masse raus, der Online-Persönlichkeiten. Was ist denn dein Markenzeichen?
Mein Markenzeichen? Oh, schwierig. Ich glaube, ich habe mir nie so ein Markenzeichen ausgedacht, glaube ich. Ich bin auch eigentlich mehr so reingerutscht so in das Ganze. Ich stehe schon dafür, dass man oder dass jeder gärtnern kann und sich jeder einen gewissen Teil, ganz kleinen Teil, aber auch nur selbst versorgen kann. Und das möchte ich den Leuten einfach näher bringen. Wenn ich den Menschen sage, ich bin am Gärtnern und ich mache das gerne, das ist meine Leidenschaft, dann heißt es immer so, oh nee, ich kann das nicht und das ist alles immer so schwierig, bei mir geht alles ein. Und ich denke, ja, irgendwo kann das jeder, glaube ich. Man muss sich da nur ein bisschen reinfuchsen und wissen, was möchte ich anbauen und was braucht das Gemüse, was ich haben möchte, um zu überleben. Und dann schafft das auch, glaube ich, jeder auf kleinstem Raum.
Das ist ein sehr empowerndes Statement. Das ist super gut. Trotzdem ist es ja so, dass viele davon träumen, so ein Leben im Einklang mit der Natur, vielleicht ein bisschen das Romantisieren. Aber es doch nur recht wenige tatsächlich diesen Schritt wagen, das dann auch wirklich zu tun, obwohl das ja, wie du schon gesagt hast, ganz klein anfangen kann mit einem Pflänzchen auf der Fensterbank, dann zwei, dann drei, dann vielleicht einen Balkon, dann ein kleines Gartenstück oder ein Schrebergärtchen, was man sich mietet oder so. Trotzdem brauchst du natürlich irgendwie so eine Art Wandelpunkt. Kannst du dich noch erinnern, was so ein ausschlaggebender Moment in deinem Leben war, wo du gedacht hast, jetzt pflanze ich los?
Ja, das war 2018, der Umzug in meine erste Wohnung mit meinem damaligen Freund, jetzt Mann. Wir sind in unsere Wohnung gezogen und wir hatten einen wunderschönen Balkon. Wir sind im Februar eingezogen und dann fing so langsam der Frühling an und ich wollte den Balkon schöner machen. Wir hatten so ein tolles Blumengerüst und dachte ich, okay, fährst in den nächsten Markt, holst dir ein paar Blümchen, ne, damit das schön aussieht. Und dann dachte ich, okay, jetzt hast du da Blumen, ein paar Erdbeeren gehen auch und ein paar Kräuter. Und dann gab's Salat und nächstes Jahr war der ganze Balkon vollbestellt. Also es fing wirklich mit einer ganz kleinen Pflanze an und dann habe ich gemerkt, so, das ist schon irgendwie cool. Und dann hatte ich noch auf YouTube, war das glaube ich, ein Video gesehen, wie jemand aus seinem eigenen Garten Tomaten geerntet hat und eine Soße daraus gekocht hat. Und das war so, das ist ja total cool. Also normalerweise war bei mir so Kochen, ich war 2018, da war ich 19, 20, da war Kochen für mich ganz oft, ja, in den Laden gehen, Tüte aufreißen, Wasser dazu, fertig. Ne? So eine Tomatensuppe war halt immer so eine Tütensuppe oder Soße. Und ich fand das so klasse, dass man aus seinen eigenen Tomaten aus dem Garten eine Soße kochen konnte. Und dann habe ich mich da so reingefuchst und wollte immer mehr. Und dann, ja, 2019 hat mein Mann mich dann überrascht, dass wir den Garten von seinen Großeltern mit bewirtschaften durften. Die wohnten 10 Minuten von uns entfernt. Und dann haben wir da den ganzen Garten umgeräumt und die hat noch ein altes Gewächshaus noch da stehen. Und so wurde das immer, immer mehr. Und inzwischen haben wir 1300 Quadratmeter Grundstück mit ungefähr 100 Quadratmeter Beetfläche für uns. Ja. Und das ist ja einfach irgendwie gewachsen. 2020 haben wir dann, und ich wollte eigentlich nur eine größere Wohnung haben, weil mir zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen ist. Das war 2019, 2020 war ja für alle eigentlich auch ein bisschen schwierig, wo es gerade mit der Pandemie losging. Und ich hatte, mein Papa musste ins Krankenhaus und da hatte ich eine ganz schwere Phase, der ist dann auch leider verstorben. Und 2020 musste ich dann unbedingt aus dieser alten Wohnung raus. So, das war für mich so, ich brauche was Größeres, ein bisschen mehr Platz, Freiraum, um mich ein bisschen auszuleben auch. Und dann auch Garten und Haus für mich und Garten am Haus zu haben, war für mich auch ganz wichtig. Und dann ist aus einer größeren Wohnungssuche irgendwie eine Haussuche geworden. Und dann sind wir im August hier in unser wunderschönes Haus gezogen mit Garten. Und wir haben eigentlich nur ein großes Grundstück, wir haben nur noch ein Grundstück geguckt eigentlich.
Damit der Spielplatz schön groß
wird. Genau, und dann hat sich jetzt mit der Zeit unser Garten ja immer weiter entwickelt, so dass wir uns den ganzen Sommer auf jeden Fall über selbst mit dem Gemüse versorgen können. Und jetzt im Winter sind wir auch eigentlich noch recht gut dabei.
Ja, es ist beachtlich. Es gibt ja doch einige Sachen, die man im Winter noch ernten kann. Ne? Viele denken auch irgendwie, das ist halt nur was, wenn die Sonne scheint oder wenn es warm ist. Es gibt tatsächlich auch richtig viel Wintergemüse oder erntebares Gemüse für die kalte Jahreszeit. Muss man natürlich auch anpflanzen oder ziehen und so ein bisschen nach dem Saisonkalender gucken. Du hast es eben schon gesagt, du hast auch Familie und das Jonglieren von Beruf, Familie und Hobbys ist manchmal ja so wie ein Zirkusakt ohne Netz oder so. Aber trotzdem sind es ja die Projekte, die man zusammen mit der Familie macht, auch bandenstärkend. Hast du da irgendwelche besonderen Aha-Momente gehabt oder wie integrierst du deine Familie und auch vielleicht deine Rolle als Mama? Bist ja auch Mama in deine Gartenprojekte?
Also meine Kinder sind jetzt gerade erst 2 und 7 Monate alt. Die sind jetzt noch nicht ganz so weit integriert, außer dass wir ganz oft in den Hochbeeten rumwühlen. Mein Mann, ja, er hilft mir schon, wenn ich meine Pläne habe und sage, so, da möchte ich jetzt ein neues Beet haben, das hätte ich gerne so und so, dann hilft er mir da schon mit. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel den Garten komplett neu gestaltet mit neuen Beeten. Da kam er dann sogar auf mich zu, hat gesagt, guck mal, ich habe hier was gefunden, wie wäre das für den Garten? Da hilft er mir schon sehr. Und meine Mama, die wohnt mit im Haus hier. Wir haben quasi ein Doppelhaus. Auf der einen Seite wohnt wir, auf der anderen meine Mama. Und die hilft mir gerade... Ja, die hilft mir gerade im Sommer sehr mit dem Haltbarmachen der Lebensmittel, das Ernten, das Einkochen. Und da sind wir eigentlich jeden Tag irgendwie im Garten unterwegs und machen da irgendwie was gemeinsam, was auch wirklich sehr verbindend ist. Und es ist auch einfach schön, wenn die Kinder mit dabei sind. Sie sehen das, sie wissen, wo das Essen herkommt. Meine Große, die läuft jetzt auch noch vor ein paar Wochen noch durch den Garten gelaufen, hat den Brokkoli abgezwackt und hat den gegessen, während sie durch den Garten lief. Das fand ich total, total super. Und ich überlege, wie viele Kinder gar nicht wissen, wie so ein Brokkoli eigentlich aussieht.
Ja, naja, oder dass Kühe in Wirklichkeit gar nicht lila sind oder so.
Ja.
Es ist ja sehr schön, dass du deine oder dass ihr deine Mutter auch mit einbezieht. Das ist nicht nur Familie abwärts Generationen, also Kinder und so weiter, sondern eben auch nach oben geht, weil ja die älteren Generationen sind tatsächlich auch nochmal meistens verbundener mit der Arbeit in der Erde. Und vor allem auch gute Eltern sind meistens auch richtig gute Großeltern und nehmen einem dann natürlich auch oder können einem auch richtig gut unter die Arme greifen.
Ja.
Ich habe auch einen Sohn, der ist 11 und als der so in dem Alter war, so 2, hatte ich auch einen Schrebergarten zu der Zeit und habe, als die Kirschen reif waren, saß ich im Baum, habe die Kirschen runterfallen lassen und er saß am Fuß des Baumes und hat die alle sich reingepfiffen und ich konnte die dann später die Kerne einfach aus der Windel rauslesen. War die ganze Windel voller Kerne. Das war richtig schön. Also wenn Kinder irgendwie mit Gartenarbeit oder sowas groß werden, ja. Es ist auch, hinter jedem grünen Daumen stecken ja auch einige Schwielen, die man so über die Zeit sammelt oder die ein oder andere Stichverletzung durch vielleicht Rosen oder andere dornige Gestrüppe, Stachelbeeren oder so. Ja, die dornige Chancen, würde ich auch sagen, das aus Herausforderungen zu lernen. Kannst du dich an große Herausforderungen in deiner Gartenprojektkarriere erinnern, die du überwinden musstest oder besondere Ereignisse im Garten, die dich herausfordern, mit denen du täglich zu tanzen hast?
Also große Herausforderungen habe ich, glaube ich, so nicht. Die größte Herausforderung war für mich erstmal ein Grundstück zu finden, mit dem ich glücklich werden könnte, weil mein Gemüsegarten ist für mich ja nicht nur mein Nutzgarten, sondern ich muss mich da wohlfühlen und es muss irgendwie passen. Also wir haben uns viel angesehen, viele Grundstücke, wo ich dann gesagt habe, ja, ist ganz schön, aber es war nicht dieser Wow-Moment. Und mit dem Grundstück hier bin ich sehr zufrieden. Aber die größte Herausforderung war dann, glaube ich, das zu planen, wo kommt was hin. Und vor allem, weil ich ja auch viel öffentlich, also viel poste und es zeige, was ich da gerade mache, dann auch mit dieser Kritik umzugehen. Wieso mache ich das? Ne? Das ist, glaube ich, auch eine sehr große Herausforderung für mich, dass ich ganz oft lesen muss, so, das macht doch gar keinen Sinn so, oder warum machst du das, ist doch viel zu viel Arbeit, das lohnt sich doch gar nicht. Und für mich war das, glaube ich, eher die Herausforderung, diese negativen Kommentare wegzustecken und vielleicht auch einfach mal zu überlesen, als wirklich das das Gärtnern an sich. Gärtnern soll einfach einen Spaß machen, finde ich. Also jeder, der in der Erde rumwühlt, der soll seine Ruhe finden, seinen Spaß haben, sich ein bisschen ausleben und sich nicht vor großen Bergen und Herausforderungen gestellt fühlen.
Ja, das sehe ich auch so. Voll wichtig, sich davon nicht runterziehen zu lassen. Es gibt viele Leute, die dann gerne sagen, wie es besser geht oder vieles kritisieren. Dabei geht es ja eigentlich auch darum, zu lernen und das hört ja nie auf. Und das geht halt eben auch nur über auch mal Fehler machen und das geht halt auch nur übers Ausprobieren. Und es ist ein so komplexes Feld. Ich meine, Garten hat so viel mit ganz, ganz vielen Faktoren zu tun. Ob das jetzt Wind oder Licht oder Schatten, Feuchtigkeit, Trockenheit, saisonale Unterschiede. Im Winter kann es ganz anders auf dem Gelände aussehen als im Sommer. Aber auch die wandernden Tierarten, die da sind, die hast du in dem Jahr, hast du sie, in dem nächsten Jahr hast du sie vielleicht nicht. Es gibt Schädlinge, die du anziehst. Es gibt pH-Typen von Boden. Es gibt verschiedene Bodengerüstteile und Ton, Schluff, Sand, also Bodenzusammensetzung und Nährstoffe und so. Kann man endlos in die Tiefe gehen. Und was du vorhin auch gesagt hast, ich habe jetzt ein ganz, ganz krasses Piepsen auf den Ohren. Hörst du das auch?
Ich höre es ganz leise bei dir, aber hier höre ich also bei mir liegt es nichts.
Ah, wenn geht du sprichst, ist es weg. Okay. Vielleicht muss ich einfach kürzere Fragen stellen. Ja. was du auch gesagt hast, ist das Draußensein, das muss sich auch gut anfühlen. Also das Gärtnern ist nicht nur ein reines, rein ertragsorientiert, sondern muss auch Spaß machen und Endorphine freisetzen, das Graben und Jäten. Kannst du mal einen typischen Tag bei dir im Garten beschreiben?
Also jetzt im Winter ist eher weniger los tatsächlich. Im Frühjahr oder auch im Hochsommer, wir stehen auf, kurzes Frühstück, vielleicht auch sogar draußen, wir gehen in den Garten. So, und dann schlendere ich erstmal durch den Gemüsegarten und gucke mir an, was alles gerade reif ist, was geerntet werden muss, was gepflanzt werden muss. Ja, dann wird meistens noch irgendwo ein bisschen Unkraut gezupft und dann wird geerntet und ja, die Ernte wird dann erstmal haltbar gemacht. Ne? Also zum Beispiel baue ich ja so viel an, dass ich das im Winter auch noch verarbeiten oder essen kann. Ne? Ich baue jetzt nicht nur 5 Brokkolis an, sondern habe das ganze Jahr über im Beet Brokkoli stehen und den muss ich dann auch immer wieder neu aussäen und neu pflanzen und dann einfrieren oder einkochen, je nachdem. Und es wird dann halt so im Hochsommer gerade gemacht. Oder ich plane irgendwie neue Sachen. Jetzt im Frühjahr möchte ich zum Beispiel noch den Tunnel, den Kürbistunnel, den ich letztes Jahr hatte, damit umgestellt. Dann möchte ich noch neue Spaliere machen für die Bohnen und Himbeeren und Brombeeren. Und das sind dann immer so kleine Arbeiten, die immer dazwischen geschoben werden müssen. Neben dem, ja, Haushalt, Mutter sein und dann auch hier den Social Media Part, ne?
Der natürlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Das merkt man, also sieht man, also als Konsument sieht man das gar nicht so richtig. Da hat man ein schönes Bild und ein bisschen Text. Das konsumiert man mal so schnell weg, aber da steckt ja richtig viel Zeit dahinter. Vor allem auch Videos, wo man sich ein Konzept überlegen muss, was man dann abdrehen muss und schneiden, extra Ton noch und so weiter. Das ist oft mehr Arbeit, als man sich das eigentlich so vorstellt als Konsument. Der der oder die Gesunder Garten hat gefragt, ob wir auch auf Fragen von den Zuschauern eingehen können. Ich würde sagen, ja, stellt sie gerne und wir schieben die dann einfach ein. Wenn du eine interessante Frage siehst oder so, kann ich es nicht genau sehen, dann sind die so schnell weg. Aber kannst du gerne machen. Was ich auch total wichtig finde, ist das, was du gesagt hast, dass nicht nur beim Gärtnern aufhört, sondern eben, dass das Haltbarmachen oder die Weiterverarbeitung noch einen, in Anführungszeichen, Rattenschwanz ist, was es hinterherzieht, was ja total wichtig ist, damit man nicht für die Tonne produziert oder übermäßig produziert, sondern dass man das auch, es geht ja um Lebensmittel und Nahrungsmittel, dass man die dann auch so zubereiten kann, dass sie möglichst lange haltbar sind. Durch vielleicht Fermentation oder das richtige Einlagern von Wurzel, Knollen, Obst, allem Möglichen. Hast du besondere Tricks, die du in deiner Zeit als Gärtnerin jetzt für dich rausgefunden hast oder Techniken, Methoden, die du verwendest, um deinen Garten nachhaltig und effizient, effektiv zu bewirtschaften?
Ich glaube, ein ganz großer Teil ist einfach wachsen lassen. Auch mal das Unkraut stehen zu lassen oder das, was sich neu ausgesät hat. Ich habe zum Beispiel jedes Jahr unglaublich viele Tomaten im Gewächshaus, die sich selbst ausgesät haben. So, das nimmt schon mal viel Zeit oder lässt einem viel Zeit, wenn man sich einfach dann die Sachen, die gewachsen sind, stehen lässt oder sie einfach dann umpflanzt, ohne sie vorher nochmal aussäen zu müssen. Ich werde dieses Jahr zum Beispiel unglaublich viel Liebstöckel haben, weil der letztes Jahr geblüht hat und sich extrem ausgebreitet hat. Was zeitaufwendig oder was mir viel Zeit spart, ist inzwischen mein Aussaatkalender, den ich mir selber erstellt habe. Im Laufe der Jahre, ich habe immer wieder aufgeschrieben, was ich wann ausgesät habe. Das heißt, im Januar, Mitte Januar habe ich das und das ausgesät und dann konnte ich nächstes Jahr wieder gucken, was habe ich im Januar ausgesät, hat das funktioniert, wie waren die Pflanzen, war ich vielleicht zu früh oder zu spät dran, damit man das vernünftig ernten konnte. Und mit der Zeit konnte ich das halt immer wieder nachlesen. Jetzt habe ich mir selber meinen Aussaatkalender erstellt, gedruckt und da kann ich mich dann dran orientieren, das ganze Jahr über, was ich wann aussehe und damit ist schon mal viel Planung im Kopf auch von meinen Schultern gefallen. Wenn man immer wieder nachdenkt, was kann jetzt noch, was muss ich jetzt noch? Und das habe ich dann einfach auf meinem Zettel stehen und gut ist.
Ja, voll gut. Empfiehlt sich auch für alle, die selber gärtnern, das für ihre Region auch selber zu machen, weil durch die Kleinklimazonen ist ja jeder Garten eigentlich anders. Ist auf der einen Seite vom Berg ist es ganz anders als auf der anderen Seite vom Berg.
Und dann ist natürlich auch die Frage, was möchte ich ausgeben? Beziehungsweise, ich kann jetzt im Januar schon einiges anpflanzen oder aussäen, aber nur, wenn ich die Beleuchtung dafür habe und wenn ich ein Gewächshaus dafür oder ein Frühbeet dafür habe. Wenn ich keine Beleuchtung benutzen möchte, dann brauche ich jetzt auch noch nicht mit Chilis, Paprikas, Physalis und Auberginen anfangen, weil die Pflanzen das einfach nicht schaffen würden. habe ich aber die Beleuchtung und das Know-how dafür, dann kann ich damit jetzt schon starten. Also da muss man auch immer unterscheiden. Ne? Was möchte ich dafür ausgeben? Andererseits, was bekommt man dafür? Da muss man natürlich auch gucken, wenn ich jetzt, was man dafür noch bekommt. Also wenn ich jetzt sage, ich zahle die Stromkosten für eine Beleuchtung, nehme das in Kauf, dass ich dafür ein bisschen mehr zahle eventuell. Ist eigentlich, ich habe eine Solaranlage auf dem Dach, dann zahle ich für den Strom auch nicht. Kann dafür aber schon im April, Mai meinen ersten Brokkoli und Salat ernten. Das schaffe ich nicht, wenn ich erst im März anfange auszusäen. So, damit wird dann die Ernteperiode natürlich auch viel verlängert. Wenn ich eher aussehe, kann ich auch eher ernten. Ne?
Und es gibt auch viele Tricks, wie man abseits von Energie oder also Strom Sachen oder die Vegetation verlängern kann. Mulch ist zum Beispiel ein Stichpunkt. Mit Mulch kann man viel machen. Man kann auch mit schwarzen Steinen wie Kiefer oder zum Beispiel, die speichern extrem gut Wärme, kann man viel machen. Oder Wasser ist auch eigentlich der beste Wärmespeicher. Wenn man einen Wassertank, so einen IBC-Tank zum Beispiel, ins Gewächshaus packt, kann man auch Vegetationsperioden verlängern. Es gibt Frühbeete, also Frühanzuchtbeete, kleine oder Hoch- oder Hügelbeete, die durch die Kompostierung ja auch eine ganze Menge Abwärme erschaffen. Da gibt's auch richtig gute Tricks ohne die Nutzung oder mit wenig Strombenutzung. Auch einen wichtigen Punkt, den du gesagt hast, finde ich, ist das Stehenlassen von Pflanzen, weil ich glaube, wir wissen alle, wie eine Karotte aussieht, aber sehr wenige Leute wissen, wie die Blüten oder die Samen von Karotten aussehen. Das heißt, auch da ist es spannend, mehr über den Garten zu lernen, indem man ein paar Sachen einfach sich selbst aussehen lässt oder sie bis in die Blüte kommen zu lassen. So produzierst du vielleicht dann keine Karotte, aber Saatgut, was auch sehr wichtig ist, was du ja sonst auch selbst kaufen musstest.
Vor allem, wenn man sich so in den Aspekt der Selbstversorgung reingefuchst hat, dann möchte man vielleicht auch vieles einfach selber herstellen. So. Und es ist natürlich auch viel günstiger, ne? Wenn man jedes Jahr neues Saatgut kauft, weil man sich nichts genommen hat, geht das natürlich auch ins Geld. Ne? Ich meine, man kann sich jetzt Tomatensaatgut für 3-4 Euro kaufen, hat dann da 7 Kerne. Oder ich nehme das Saatgut aus der Tomate in diesem Jahr und habe dann nächstes Jahr 100 Samen für nichts. Ne? Also ohne etwas ausgeben zu müssen.
Werbung aus dem Büro für sozialen Humusaufbau.
Bist du bereit für den Lernpfad, den ersten Pfad der Wildgestaltung? Das ist deine Eintrittskarte in die faszinierende Welt der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit. Mach dich bereit für eine einjährige Reise, die sich verändern wird. Als Teil des 6. Jahrgangs tauchst du tief in die Nachhaltigkeitskonzepte unserer Zeit ein und erhältst am Ende den begehrten Lernpfadbrief. Und das Beste, du kannst deine Reise durch den Lernpfad sogar um ein Jahr verlängern. Aber was erwartet dich? Naja, etwa 90 Seminartage in 13 Modulen, von denen du dir die spannendsten aussuchst, ob Fundraising, Soziokratie, Permakultur, Flake, altes Handwerk, Aktivismus, Wildnispädagogik oder Tiefenökologie. Du gestaltest deinen Weg selbst. Und als Lernling bist du Teil einer lebendigen Gemeinschaft, denn er basiert auf Selbstorganisation und Eigeninitiative. Dafür wirst du zahlreiche Methoden für effektive Gruppenarbeit kennenlernen. Bist du bereit, dich auf dieses Abenteuer einzulassen und Teil einer neuen Bildungsbewegung zu werden? Dann melde dich für den kommenden Jahrgang ab März 2024 an und beginn mit der spannenden Reise auf dem Lernpfad. Mehr Infos und die Anmeldung in 4 Schritten findest du auf bildgestaltung.de/pfade/lernpfad. Lass uns gemeinsam die Welt ein Stück heller machen.
Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Ja, voll. Vor allem, man hat den Vorteil, dass wenn die Tomate bei dir gut gewachsen ist, du eine Sorte hast, die nach Möglichkeit vielleicht sogar Standort angepasst ist, was dann weniger Glücksspiel ist, als wenn du irgendwo dein Saatgut herbeziehst, wo die Tomate dann vielleicht nicht so gut wächst. Einer hat gerade geschrieben, dass unsere Tonqualität nicht so gut ist. Ich weiß leider auch nicht, woran das liegt. Ab und zu quietscht es. Aber ich hoffe, dass auf der Aufnahme nachher das Quietschen nicht so nicht drauf ist. Und dann könnt ihr die Folge auch auf Spotify nochmal hören. Ich habe eine kleine Quizfrage für alle, die zuschauen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr die Antwort wisst. Die Frage ist, welches ist die am häufigsten angebaute Gemüsesorte weltweit? Und wenn ihr die Antwort wisst, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Die Person, die als erstes die richtige Antwort schreibt, bekommt von mir einen Freifahrt-Selfcare geschenkt. Also ich wiederhole nochmal die Frage, welches ist die am häufigsten angebaute Gemüsesorte weltweit? Haut's gerne raus. Hast du eine Vermutung? Sag's nicht. Aber
ich glaube schon.
Ist auch schon öfter gefallen. Das war jetzt ein ziemlich guter Hinweis. Ja, okay. Nochmal zurück zur Selbstversorgung. Das ist ja wirklich ein Traum von vielen Leuten. Hast du einen Tipp, du hast ja ein Grundstück dann gefunden. Hattest du dabei irgendwie Unterstützung oder nach welchen Kriterien habt ihr das ausgesucht? Du hast ja gesagt, nach einem Platz eher. Aber hast du da noch einen spezifischeren Tipp für Leute, die sagen, ich hätte Lust, aber nicht unbedingt den Platz und ich habe auch nicht so einen fetten Geldbeutel, dass ich mir jetzt ein ganzes Gelände kaufen könnte? Hast du da irgendwelche Erfahrungen noch oder Tipps?
Also, wie gesagt, die kleine Selbstversorgung ist eigentlich überall möglich, auf der Fensterbank, wenn es nur seine eigenen Kräuter sind. Natürlich den perfekten Standort, das wäre sonnig, ne? Also quasi eine Südseite, eine wenig Bäume, die Schatten werfen, wobei Bäume in der Nähe schon vorteilhaft sind, um den Wind aufzuhalten. Wir leben zum Beispiel direkt in der Siedlung. Also man sieht das gar nicht so. Wir sind mitten in der Siedlung, haben einfach nur zum Glück ein sehr großes Grundstück ergattert und können es hier ausleben. Aber auch in einem Schattengarten wächst so einiges. Also das ist, man muss wissen, was man möchte, also was man anpflanzen möchte und was diese Pflanze dann braucht. Also es gibt auch genügend Obst- und Gemüsesorten, die in einem halbschattigen Garten wachsen können. Also das ist
ja. Oft ein Irrglaube, dass man halt viel Platz und viel Sonne braucht, ne? Gibt eben auch Möglichkeiten, auf kleinem Raum oder mit widrigeren Umständen trotzdem Ertrag zu erzielen, wie zum Beispiel bei Salat. Wenn man den eher in Halbschatten oder Schatten reinsetzt, dann bildet der größere Blätter. Und das ist ja, also um halt mehr Sonnenlicht fangen zu können. Und das ist ja eigentlich gut für uns, weil wir wollen ja die Salatblätter essen. Also selbst im Schatten kann man auch noch was Gutes gedeihen lassen. Oder Pilze zum Beispiel, Shiitake oder Austernseitlinge sind sehr leckere Speisepilze, die auch sehr, sehr gut im Schatten wachsen. Und vertikales Gärtnern gibt es auch.
Ja, spart auch nochmal sehr viel Platz, vor allem für Balkon und Fensterbank ist das sehr praktisch. Wir hatten in unserer ersten Wohnung zum Beispiel ein Regal vorm Fenster. Da habe ich mir ein Regal vors Fenster gebaut und habe da dann meine Salatpflanzen stehen gehabt und konnte dann in der Küche immer den Salat frisch von der Fensterbank holen.
Ja, das ist auch richtig gut, Küchenkräuter möglichst nah an die Küche auch zu setzen, um die Wege kurz zu halten und die Pflanzen, die ein bisschen weniger Pflege brauchen, dann auch ein bisschen weiter wegzusetzen. Sag mal, du so als Gärtnerin und vor allem als auch auf Instagram tätige Gärtnerin, würdest bestimmt den Satz auch unterschreiben, dass die eine der besten Ernten oft auch die ist, die man in die Herzen der anderen sät. Würdest du sagen, dass du den Kanal auch gegründet hast, um ja deine Gartengeschichte zu teilen und andere eben zum Buddeln und zum Blühen zu bringen?
Ich glaube, ganz genau deswegen habe ich diesen Kanal erstellt. Ich habe mich ja damals selber viel schlau gemacht, habe viel gelesen, überall online, habe mir Bücher gekauft, um immer mehr Ertrag produzieren zu können. Und 2019 war das wirklich so eine Schnapsidee mit meinem Mann zusammen, dass wir gesagt haben, komm, wir machen jetzt einen Account, wo es dann nur um den Garten geht und wo ich dann den Leuten zeigen kann, wie ich das mache und einfach ein bisschen inspirierend oder Inspiration säen kann und sagen kann, hier, man kann super einfach auch in einer alten Eierschachtel Pflanzen vorziehen. Also ich habe angefangen mit einem kleinen Regal vor der Balkontür mit Eierpackungen, wo ich rumgebastelt habe und mir meine ersten kleinen Aussaatschälchen da zusammengebaut habe. Also man wird unglaublich kreativ, wenn man auch wenig zur Verfügung hat und man braucht auch gar nicht so viel. Es ist schön, wenn man viel hat und wenn man sich mit der Zeit immer mehr aufbaut. Also meine Anzuchtstation, ich liebe sie, ich möchte sie nicht mehr missen, aber ich brauche sie, glaube ich, nicht. So, das ist Es ist dann immer so, ja, schön, nice to have.
Ja. Hast du Pläne für Janas Gemüsegarten für die Zukunft? Vielleicht wie du auch deine wachsende Community, also welche Rolle die dabei spielen könnten? Oder so ganz persönlich, wo soll es hingehen, deine Reise oder eure?
Also in erster Linie ist es ja auch mein privater Garten so. Ich möchte schon mich immer weiter selbst ernähren können aus dem Garten oder uns selbst ernähren können. Wir sind jetzt 5 Personen hier im Haus, deswegen natürlich dann auch immer mehr Gemüse, was wir brauchen. Andererseits fände ich es auch super schön, mal sich hier auf dem Hof ein Hoffest zu machen, wo ich meinen Abonnenten auch mal persönlich kennenlernen kann. Ich habe mit vielen schriftlichen Kontakt, aber man sieht sich halt nicht persönlich. Da könnte ich mir auch vorstellen, einfach mal im Frühjahr vielleicht mehr Jungpflanzen vorzuziehen und die dann hier auf dem Hof abzugeben oder Gemüseüberschüsse an der Straße in so einem kleinen Hofladen oder so einen Stand einfach mal was auszulegen und zu sagen, hier, das habe ich aus meinem Garten, das habe ich über, das gebe ich ab. Sowas finde ich auf Dauer auch sehr schön. Hätte ich noch mehr Platz, fände ich es auch super, mit Familien zusammen zu gärtnern. Also wenn ich jetzt ein Feld hätte, ein Acker hätte, dann würde ich sowas Solavi-mäßiges gerne probieren, dass ich sage, hier dieses Feld, dieses Beet, das könnt ihr als Familie oder als für euch bestellen. Ich bin hier, ich passe mit auf, ich leite euch da so ein bisschen durch. Da hätte ich auch schon große Lust zu, aber dafür ist das Grundstück leider nicht groß genug. Aber sowas fände ich auch echt klasse. Es macht mir einfach Spaß, auch die Fragen meiner Zuschauer oder meiner Abonnenten zu beantworten und den Leuten zu helfen, die wirklich einfach damit anfangen, damit starten und
Was würdest du sagen, wie viel Prozent von eurer Ernährung deckt ihr über euren Garten? Kannst du das sagen, einschätzen?
Also im Sommer sind es wirklich sehr viel. Da würde ich schon fast sagen 80. Es geht ja nur ums Gemüse, da wir uns nicht vegan ernähren, sondern auch tierische Produkte essen.
Und ihr habt auch Laufenten und Hühner. Hast du Lust, darüber ein bisschen zu erzählen?
Ja, gerne. Ich wollte Hühner haben, mein Mann wollte keine Hühner haben. Jetzt haben wir Hühner und Laufenten. Es fing an mit den Laufenten, weil ich gerne eigene Eier haben wollte. Und die Laufenten sind natürlich auch super, um die Schnecken hier in Schach zu halten. Wir haben hier ein sehr feuchtes Gebiet. Wir haben quasi 2-3 Kilometer entfernt ein großes Moor. Wir haben hier also
das
auch
mögen die Schnecken gerne.
Viele Nacktschnecken. Und seitdem wir Laufenten haben, haben wir und unsere Nachbarn keine Nacktschnecken mehr. Das ist sehr witzig, weil unsere Laufenten auch bei den Nachbarn mitarbeiten. Die gehen morgens los durch die Nachbargärten und kommen mittags wieder zum Essen bei uns und abends sind sie dann wieder unterwegs. Die sind also in der Straße bei uns bekannt. Ja, und unsere Hühner, ich habe mich dann doch durchsetzen können, habe gesagt, wir holen uns jetzt ein paar Hühner, weil ich nochmal auch Hühnereier haben wollte. Und jetzt haben wir 4 Hühner und noch 9 Laufenten, wovon zurzeit 5 Erpel und 4 Damen sind. Die Damen, die Enten möchte ich dann aber gerne jetzt zum Sommer hin oder zum Frühling hin abgeben, weil wir die Enten eigentlich nur noch für die Schneckenbekämpfung nutzen, oder nicht nutzen wollen, aber halten wollen und die sich nicht unkontrolliert weiter vermehren sollen. Das wäre mein Anliegen noch, dass wir die 4 Enten abgeben und dann vielleicht nochmal ein paar Hühner dazu holen.
Ist ja auch nochmal eine Wissenschaft für sich, also Pflanzen und Boden und so. Und dann, wenn dann noch Tiere dazukommen, die ja auch nochmal ganz spezifische Charakteristika haben, wie zum Beispiel, dass man jetzt, wenn man 4 Hennen hat, dass man dann auch einen Hahn braucht, sonst drehen die Hennen völlig durch und wenden sich gegenseitig und der Hahn ist halt dann der Hahn im Korb, der dann immer nochmal so ein bisschen für Ordnung sorgt, der auch einen Vorteil hat, wenn jetzt zum Beispiel ein Fuchs oder ein Marder kommt, dann stürzt sich der Hahn direkt drauf und opfert sich oft für die anderen, das heißt, man kann die anderen dann noch retten, aber es braucht immer so noch Verhältnis oder Laufenten müssen meistens auch erstmal auf Schnecken trainiert werden, auf die Nacktschnecken, damit sie die futtern. Manchmal ist es so, dann hat man Laufenten, wenn man die nicht da drauf trainiert, dann machen die gar nichts. Dann fressen die vielleicht auch eher die Leckereien, die man selber verputzen würde. Also auch nochmal eine Wissenschaft für sich und es bindet natürlich auch an das Gelände. Das heißt, kann dann nicht mehr so leicht in den Urlaub fahren, wenn man nicht irgendwie Vorkehrungen trifft.
Das stimmt, den Urlaub sind wir schon lange nicht mehr gewesen.
Aber wenn ihr einen schönen Garten habt, könnt ihr ja auch, ja, braucht man
den,
das
der Sommer nicht. Ist so schön bei uns im Garten, da möchte ich eigentlich nicht so anders hinfahren. Jetzt im Winter wäre ein schöner Urlaub auch nicht schlecht, aber gut, ist halt nicht. Ne? Das hab ich mir so ausgesucht, haben wir uns so ausgesucht. Ne? Das ist so auch alles sehr schön.
Vielleicht gönnt ihr euch einfach ein großes Gewächshaus und dann könnt ihr im Gewächshaus Urlaub machen.
Wir haben ein großes Gewächshaus von 30 Quadratmetern. Also es ist 10x3 Meter groß, aber da überwintern die Hühner und Enten drin.
Hier kommt gerade eine Frage rein, woher du kommst, zwecks Abgabe von Laufenten.
Achso, in der Nähe von, also Landkreis Diepholz, am Dümmer See wohnen wir.
Also falls du da in der Region bist, kannst du dich gerne bei Jana melden.
Ja, dann kommst du vorbei und holst dir die Enten ab.
Ich habe noch so ein paar Fragen für so eine Speedrunde vorbereitet. Das sind so Fragen, die kannst du mit einem Wort oder einem Satz beantworten, wenn du da drauf Bock hast.
Ja, klar.
Zum Beispiel wäre da die erste Frage, was ist dein Lieblingswildtier im Garten?
Oh, das ist Wildtier im Garten. Ich glaube, haben wir leider nicht, ist aber der Igel. Auch allein schon, weil er halt auch viele Schnecken und Kleintier futtert. Ja, aber wir haben leider keinen bei uns. Also ich habe noch keinen entdeckt. Möglich, dass er da ist, aber entdeckt habe ich ihn noch nicht.
Und was ist deine Lieblingsgemüsepflanze?
Oh, das ist auch ganz schwierig. Das ist fies. Also ich finde die Bohnen ganz toll. Einfach, weil es eine unglaubliche Vielfalt gibt und ich auch sehr gerne esse. Brokkoli liebe ich. Kürbisse, unglaublich. Tomaten ist nur in Soße. Ich mag sie nicht roh. Also das ist eine fiese Frage.
Okay, nehme ich zurück. Aber hast du trotzdem beantwortet. Ist zu spät zum Zurücknehmen. zwecks den Laufenten meinte sie gerade, das ist zu weit, aber du kannst gerne mal bei eBay Kleinanzeigen oder so gucken. Da gibt's häufig doch Laufenten zum Abgeben. Kleine. Meine nächste Frage wäre, wie entspannst du dich nach einem langen Tag im Garten? Ich meine, es ist schon ziemlich entspannt, lange im Garten draußen zu sein, aber manchmal plagen ja doch Rückenschmerzen. Oder bist du noch so jung, dass du das einfach wegsteckst?
Entspannung ist schwierig bei uns, allein schon wegen den beiden Kids. Am liebsten, ich habe letztes Jahr in so einem Hängesessel. Wir haben so einen Sessel oder so eine Liege, die so schön hängt. Und das ist schon sehr entspannt. Für mich alleine habe ich die aber meistens nicht.
Und wo tankst du deine Kraft?
In der Sonne. Oder auf unserer Terrasse.
Du bist also so eins von diesen Reptiloiden, von denen man manchmal hört.
Ich würde auch gerne Winterschlaf halten, ja. Oder so einfrieren. Und am liebsten liege ich tatsächlich in der Sonne. Wir haben eine schöne Terrasse. Wir haben wirklich so Südwestseite. Das heißt, abends geht die Sonne schön unter und man kann dann im Sonnenuntergang auf der Terrasse sitzen. Wir haben Wein gepflanzt an der Terrasse. Das sieht im Sommer wunderschön aus, wenn er so unter dem Terrassendach herwächst und man sitzt da und kann sich seine Weintrauben ernten. Das ist schon ein kleines Stück vom Paradies.
Ja, klingt richtig gut. Hast du als Instagrammerin, hast du Offline-Tage?
Nee. Also jetzt im Winter schon. Aber im Sommer habe ich mir auch selber vorgenommen und das Ziel gesetzt, jeden beziehungsweise spätestens alle 2 Tage was zu posten. Einfach auch, damit man immer aktuell ist. Und Instagram funktioniert halt einfach so, postest so viel, wirst du viel gesehen. Und mein Ziel ist es ja schon, irgendwo auch eine gewisse Reichweite zu haben, um die Leute ans Gärtnern zu bringen und ja, so, das ist schon so. Und es gibt auch einfach unglaublich viel im Sommer zu posten und hochzuladen. Also in jeder Ecke sieht man irgendwas, man findet irgendwo was Neues, das man zeigen kann, wenn es nur Erntefotos sind. Ich könnte jeden Tag einen Erntekorb fotografieren oder zeigen, jetzt ist es Zeit, die Sachen auszupflanzen, damit solltest du vielleicht noch warten, das muss jetzt gemacht werden. So, ich zeige eigentlich jeden Tag so das, was ich tue.
Ja, und solange es Spaß macht und nicht irgendwie einen irgendwie die Familie vernachlässigt, weil man das macht oder so, dann...
Also das da muss man immer... genau schauen, wofür man dann auch die Zeit in Anspruch nimmt. Ne? Bei mir ist es so, dass wenn wir morgens rausgehen, sind die Kinder auch draußen. So letztes Jahr im Sommer waren wir fast nur draußen und der Garten ist so gestaltet, dass sie sicher spielen können und dann kann ich durch den Gemüsegarten oder sie kommen mit durch den Gemüsegarten, ne, zusammen Bohnen aussehen, haben wir letztes Jahr gemacht, Kartoffeln stecken. Das kann man natürlich auch mit den Kindern machen. Ist ein bisschen zeitaufwendiger natürlich, aber die Kinder lernen was, man ist halt Familie zusammen. Das ist natürlich auch super Wertzeit, die man dann auch genießen sollte. Ne?
Ja, voll. Klingt richtig gut. Kannst du dich an deinen ersten Gedanken beim Aufwachen heute erinnern?
Oh nein. Oder nicht schon wieder. Wir haben ein großes Familienbett und unsere Kinder schlafen mit im Bett und ich habe sehr kurze Nächte momentan.
Ja, das kann ich verstehen. Ist auch, also je nachdem, wie groß das Bett ist, ist da natürlich auch ein ordentliches Gerammel und Geweller hin und her.
Wir haben 3 Meter Bett und es ist trotzdem immer sehr kuschelig bei uns. Alle wollen bei Mama liegen.
Ey, im Winter müssen auch alle zusammenrücken. Das ist auch die beste Heizung. hast du ein bestimmtes Morgenritual? Es ist nicht so einfach, mit jungen Kindern Rituale zu halten und zu pflegen. Aber gibt's was, was du für dich selbst oder als ihr als Familie geschaffen habt, wie ihr in den Tag zusammen startet?
Wir stehen auf, wenn wir wach werden. Also selten, dass ich einen Wecker gestellt habe. Das liegt aber daran, weil ich einfach noch in Elternzeit bin und die Kinder nicht in den Kindergarten gehen. Ne? Ja. Wir stehen gemeinsam auf, ganz entspannt, so dann wird erstmal angezogen, Windeln wechseln natürlich, ne, erstmal morgendliche Körperhygiene. Dann stehen wir zusammen, also gehen wir zusammen runter, dann wird Frühstück gemacht, ich versorge die Tiere, Hund, Katze, Ente, Huhn möchte versorgt werden, möchte Futter haben. Dann frühstücken wir gemeinsam und dann nach dem Frühstück starten wir so in den Tag mit dem, worauf wir Lust haben. Also
fällt mir gerade ein, ich habe mal so einen Trick von so einem Trick gehört, ich habe selber noch nicht ausprobiert. Aber es klang total einleuchtend. Hühner haben morgens, wenn es Licht angeht, haben die einen absoluten Fressflash. Das wird leider auch in der Mast verwendet. Da wird es immer hell und dunkel gemacht und hell und dunkel, damit die halt so viel fressen. So werden die gemästet. Und als ich von diesem Trick gehört habe, da werden abends Samen in eine Schale reingefüllt, also Hühnerfutter in eine Schale. Und das läuft über so ein paar Schlingen, wie sagt man, diese Rollen, über so ein paar Umlenkrollen. Und wenn die morgens, wenn's Licht angeht und die fressen aus der Schale und die Schale wird leichter, hebt sich die Schale und betätigt quasi den Mechanismus, der die Tür aufmacht, dass man die Hühner halt nicht mehr selber morgens rauslassen muss, sondern dass sie sich selber dadurch rauslassen können. Das fand ich richtig cool. Hab selber noch nicht ausprobiert, aber ist mir gerade eingefallen, wollte ich mal teilen. Vielleicht hast du Lust, das mal damit zu experimentieren.
Momentan sind unsere Hühner frei im Garten wegen dem Hochwasser. Die waren ja eigentlich im Gewächshaus. Das stand so unter Wasser, dass sie jetzt frei wieder im Garten sind. Das heißt, sie dürfen auch durch die Beete streifen, sind da ordentlich am rumwühlen.
Und wir hatten, auch gut ist.
Ja, wir hatten zum Glück noch keinen, das liegt auch daran, weil wir halt mit in der Siedlung wohnen, dass wir noch keine Probleme mit Fuchs oder Marder oder so hatten. Also dumm. Und wir haben auch einen großen Hund, der seine Gänge durch die seine Revier markiert an den Zaungrenzen, als dass wir da wirklich gesegnet sind.
Ja, braver Hund. Was ist dein Lieblingswerkzeug im Garten? Hast du sowas?
Ich glaube, das ist meine Grabegabel und mein scharfer Spaten.
Ja.
Also der muss wirklich scharf sein und gut funktionieren. Und dieser Grubber mit diesen 3 Zacken für die Hochbeete.
Mhm. Klimawandel. Blickst du da hoffnungsvoll oder eher ängstlich in die Zukunft?
Ich glaube, mit den neuen Generationen, die jetzt kommen, könnte es besser werden. Und ich hoffe, es wird besser, dass die Leute oder die jungen Leute sich auch wirklich dafür einsetzen und versuchen, bewusster zu leben und dann vielleicht auch mal auf ihr Avocado-Brot morgens verzichten und dann vielleicht doch lieber den Käse von nebenan holen oder vegan leben und sich da ein paar Tomaten und aufs Brot legen und Gurke statt die Avocado.
Also schon eher hoffnungsvoll. Hast du ein Wort außer hoffnungsvoll, was für dich die Zukunft beschreibt?
Das wünsche ich mir zumindest. Also wenn ich morgens aufstehe oder in den Garten schaue, habe ich eine grüne Wand vor mir, weil unser Nachbar hinterm Grundstück auch so einen kleinen Wald da stehen hat. Und das würde ich mir für jeden eigentlich wünschen, der morgens aufsteht und erstmal ins Grüne gucken kann. So, also Großstädte sind für mich gar nichts. Ich brauch's schon einfach grün.
Ja, teile ich auf jeden Fall. Kaffee oder Tee? Was für ein Tee?
Tatsächlich lieber was Süßes, so Früchtetee lieber. Ich habe es auch schon mal selbst gemacht. Ja. Wobei grüner Tee mit ein bisschen Zitrone auch sehr lecker ist.
Oh ja, oh ja. Oder mit Propolis-Honig. Ganz was Feines. Hast du ein persönliches Vorbild im Bereich Gärtnern? Oder einen Mensch, der dich besonders inspiriert oder geprägt hat?
Ja, es ist aber auch eine öffentliche Person, also wo ich viel von gelernt habe. Das ist die Marie von Wurzelwerk. Die hat einen großen Blog und ist jetzt auch auf Instagram sehr bekannt geworden. Und die hat mich damals, 2018, als ich angefangen habe, sehr geprägt durch ihre gestaffelte Aussaaten und so. Das hat bei mir richtig Klick gemacht und das war schon, die hat auch sehr tolle Ansätze zum Teil.
Hast du einen Lieblingsmusikgenre?
Ich höre sehr gerne Metal.
Heavy Metal?
Nicht Heavy, sondern eher Death Metal, aber ja, mein Mann ist auch in der Metal-Band, also ne, sein Hobby, spielt der Gitarre und ja, bei uns läuft tatsächlich ab und zu Metal und Klavier läuft bei uns tatsächlich auch zur Entspannung.
Hast du da eine Lieblingsband oder so aus dem Heavy Metal-Bereich?
Also ich höre einige Bands, Five Finger Death Punch finde ich zum Beispiel ganz cool, aufgewachsen bin ich mit Rammstein, mein Papa war ein großer Rammstein-Fan, ja.
Gibt's Children of Bodom, ist das auch Heavy Metal oder ist das eher, ne? Ich kenne noch Manowar von früher.
Ja, das ist auch wirklich Heavy Metal.
Das ist wirklich klassischer Heavy Metal. Nice, ja, die kenne ich und so ein bisschen Power-Metal-Zeugs kenne ich auch. Hatte ich früher auch eine lange Phase. hast du einen Song, der dich besonders inspiriert hat oder so, den du jetzt mal raushauen würdest, teilen wollen würdest?
Inspiriert nicht. Was ich gut finde, ist, dass man zu Metal wirklich gut den Garten umgraben kann. Das powert so richtig aus. Ja, doch.
Was würdest du sagen, ist für dich der größte Mythos übers Gärtnern?
Das kann ich nicht. Oder ich habe einen schwarzen Daumen.
Einen schwarzen Daumen, ja. Todesdaumen.
Oder dass es unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt. Wenn man sich das ganz genau einteilt und sich da... Gut, am Anfang muss man sich viele Gedanken machen, aber jetzt mit den Jahren hin läuft es eigentlich so.
Ja, vor allem, du meinst also, jeder und jede kann gärtnern. Es dauert vielleicht nur ein bisschen.
Gut, es gibt auch halt so Gemüsesorten. Mais zum Beispiel wächst bei mir gar nicht. Das ist mein Endgegner. Funktioniert einfach nicht. Damit muss ich mich dann auseinander, also damit habe ich mich abgefunden. Der wächst bei mir nicht. Dafür wächst halt alles andere, oder nicht alles andere, aber schon einiges sehr gut bei mir. So, dann muss man sich halt so seine Sachen raussuchen, die funktionieren.
Ja, manchmal ist es auch geil, also vermeintliches Unkraut zu futtern, ne? Also das, was wir als Unkraut kennen, ich würde es eher Beikraut nennen, aber da sind ja auch viele alte Gemüsepflanzen mit dabei, die dann in Verruf geraten sind, wie der Giersch, der sich zwar invasiv ausbreitet, den man vielleicht nicht so gerne im Garten hat, weil man dann kein schönes, gerades, gejätetes Beet hat, aber der ist super lecker. Oder die Brennnessel ist auch mega lecker, auch Löwenzahn. Es gibt so viele Pflanzen, die man so als Unkraut abtun würde, die man aber einen herrlichen Salat draus machen kann, wo richtig viele Nährstoffe drin sind. Also manchmal hilft es auch erstmal zu gucken, was ist überhaupt da, wie kann ich das, was da ist, überhaupt erstmal nutzbar machen und so vielleicht eine Verbindung zu dem Stück Land aufbauen, was man da bewirtschaften will. Und dann bringt man eben peu à peu noch ein paar Kulturpflanzen ein, die man dann da ganz gerne hätte. Hast du ein Buch übers Gärtnern, was du empfehlen würdest?
Ja, tatsächlich. Auch von einem Instagrammer, der heißt Bunter Nutzgarten auf Instagram. Der hat jetzt letztes Jahr ein Buch rausgebracht, was ich wirklich sehr gut finde. Da werden auch direkt die Beetplanung gezeigt und beschrieben. Die Aussaaten, da gibt es einen großen Aussaatkalender auch zu, ist super für Anfänger geeignet. Und was ich auch sehr schön finde, ist ein Buch, das heißt, glaube ich, Samengärtnerei. Mal gucken, ich habe es hier.
Hab's
hier liegen. Genau, das Handbuch zur Samengärtnerei. Das, wo man dann wirklich sich seine eigenen Samen auch selber ziehen kann. Dass man nicht jedes Jahr neues Saatgut kauft, sondern durch das Buch lernt, wie man seine eigenen Sam gewinnt.
Ja, voll gut. Liest du gerade irgendwas?
Nee, dafür habe ich leider keine Zeit.
Ich muss liest du den Kids irgendein Buch vor?
Jeden Abend. Ich muss einmal mein Ladekabel holen.
Klar.
Zu Hause lesen wir jeden Abend. Meine Tochter hatte am 1. Januar Geburtstag und hat ein Buch bekommen von der Eiskönigin. Ein riesengroßer Wälzer mit 300 Seiten. Und da wird jeden Abend eine Geschichte raus vorgelesen oder mehrere Geschichten rausgelesen. So, ich guck mal, dass ich euch hier irgendwie hingestellt bekomme und euch am Ladekabel bin.
Von Elsa und Olaf.
Genau, Anna und Elsa, Olaf und Sven und Christoph. Man kennt sie, ne?
Kennt sie. Was ist deine Schuhgröße?
38, 9, ja, 39, seitdem ich Kinder habe, ist mein Fuß irgendwie gewachsen, 39, 40.
lebst auf großem Fuß jetzt. Hast du einen Lieblingsort zum Nachdenken im Garten?
Am liebsten streife ich durch die Beete. Also wir haben ja ein großes Grundstück, ich habe den Gemüsegarten extra abgeteilt mit einem Zaun und durch den Gemüsegarten, so durch die Beete schlendern, da kann ich sehr gut entspannen und nachdenken.
Schön. Und was würdest du sagen, ist deine Superkraft?
Ui, das ist gar nicht so einfach. Eine Superkraft. Was kann ich sehr gut? In sowas war ich noch nie gut, mir selbst zuzugestehen, dass ich etwas kann. Ich glaube schon, dass ich einen grünen Daumen habe, dass ich mir da sehr viel angeeignet habe und dass ich versuchen kann, den Leuten zu zeigen, dass es einfach ist zu gärtnern.
Ja. Das ist eine super, super Kraft. Wenn du mit einem Schnips eine Sache von jetzt auf gleich in der Gesellschaft ändern könntest, was wäre das?
Dass die Menschen freundlicher werden. Dass man sich einfach mal mit einem Lächeln entgegenkommt und man sich wieder freundlich begrüßen kann. Und ich finde das immer ganz schlimm beim Einkaufen, wenn man freundlich Hallo sagt und man bekommt kein Hallo zurück oder einfach diese Kleinigkeiten, so Hallo, schönen Tag noch, so das sind so Kleinigkeiten, die ein echtes Leben versüßen können, wenn man es denn sagt oder gesagt bekommt.
Ja, verstehe ich. Finde ich gut. Würde viel bewirken, auf jeden Fall. Und jetzt wäre meine letzte Frage. Du kannst dir jetzt was wünschen, irgendwas für dich ganz persönlich oder für Janas Gemüsegarten und wir gucken mal, was das Universum so drauf hat. Alle, die jetzt zuschauen oder sie sich das hinterher anschauen, sind herzlich dazu eingeladen, dir diesen Wunsch zu erfüllen, wenn das geht. Und du kannst dir Fähigkeiten, Ressourcen, Ideen, Informationen, alles wünschen, was du möchtest. Hast du da einen Wunsch?
Das ist echt schwierig. Also, oh wow. Man hat so viele Wünsche und Pläne, wenn man ein eigenes Haus und Grundstück hat. Ja, und da muss man natürlich auch abwägen, kann ich mir das erfüllen? Ist es sinnvoll? Muss das sein? Das ist echt eine schwierige Frage. Beziehungsweise, ne? Also wünschen würde ich mir, dass ich mit meinem Gemüsegarten irgendwann mich natürlich weiterhin selbst ernähren kann und meine Familie. Und dass ich vielleicht auch mit dem Thema Gemüsegarten selbstständig werden kann. Dass ich von meinem Garten aus, von zu Hause aus oder halt von hier aus der Gegend aus mich selbstständig machen kann und mein Hobby zum Beruf machen kann vielleicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie. Ich habe da schon oft drüber nachgedacht, mich in dem Bereich etwas selbstständig zu machen, weil ich eigentlich aus einer ganz anderen Branche komme. Vielleicht irgendwann mal.
Wo kommst du eigentlich her?
Ich bin gelernte Sozialassistentin. Ich war als Drittkraft in der Krippe tätig oder bin es auch immer noch, nur halt gerade in Elternzeit. Ich arbeite eigentlich im Kindergarten in der Krippe und bin zurzeit zu Hause.
Und fällt dir vielleicht was Kleines ein auf dem Weg zu der Selbstständigkeit, wo du sagst, oh ja, das könnte ich richtig gut gebrauchen. Vielleicht hat das jemand oder kann mich dabei unterstützen. Was wäre der nächste Schritt dahin?
Ich glaube, erstmal fehlt dieser Funke, diese Idee, wie ich weitermachen kann. Also momentan bin ich ja auf Social Media mit meinem Garten aktiv. Das heißt, ich kann eigentlich nur als Influencerin Werbeeinnahmen nehmen. im Gemüsegartenbereich kann man nicht viel Geld verdienen, sag ich mal, indem man Fotos von seinem Garten postet. Da ist es natürlich einfach schön für mich zu sehen, dass ich die Reichweite gewinne, dass die Leute ihr Interesse daran haben, was ich mache, wie ich es mache und dass ich die Leute inspirieren kann, mir zu folgen, meine Beiträge zu kommentieren, Fragen zu stellen, die ich auch immer beantworte, wenn es freundliche Fragen sind. So, dass die Leute einfach da sind und meinen Content weiterhin ja sehen und
Hättest du Lust, so Produkte auch zu vertreiben?
Dann muss ich da auch hinterstehen. Also ich habe jetzt zum Beispiel meinen eigenen Aussaatkalender erstellt und bin da schon sehr stolz drauf. Den vermarkte ich jetzt, oder ich versuche ihn selber zu verkaufen. Also wer noch einen Aussaatkalender haben möchte, ist gerne eingeladen, auf meiner Seite nachzugucken. Dann bin ich noch am Plan für verschiedene Sachen noch. Ich habe zum Beispiel noch einen Tomatensammler im Plan, so dass man sich seine Tomatensorten selber aufschreiben kann. Es gibt so viele Tomatenverrückte, die dann riesige Sammlungen haben von 150 verschiedenen Sorten Minimum. Und ja, da bin ich dann noch so ein bisschen, dass ich meine, hier vielleicht so ein bisschen kreativ noch mich ausleben kann und dann neben meinem Gemüsegarten an sich noch meine eigenen Produkte zu verkaufen. Aber auch da gibt es halt schon unglaublich viel. Ich hatte auch schon mal über einen Gartenshop nachgedacht, aber es gibt so viele Online-Shops für Sämereien und Sachen, die man halt für den Garten braucht. Da ist halt noch ein Shop mehr oder weniger, fällt da einfach nicht ins Gewicht. Und vielleicht bin ich da auch einfach zu ängstlich oder habe das Gefühl, dass man das nicht braucht. Und vielleicht wird es ja trotzdem klappen. Ich weiß es nicht.
Ich finde schon, dass du da recht bescheiden bist. Ich glaube, das brauchst du schon. Also ich denke schon, dass sich die Menschen oder hier in die Gesellschaft schon da ein bisschen mehr in diese Richtung entwickeln wird, dass die Leute, dass die Notwendigkeit und Betroffenheit auch für den Geldbeutel auch braucht, dass die Leute irgendwie mit ihrem Stück Land ein bisschen was anpflanzen müssen, auch irgendwann, um sich selbst zu ernähren. Oder dieses Thema Garten und Landwirtschaft auf jeden Fall noch mehr in den Fokus rückt. Und wenn deine Arbeit in diese Richtung geht, bist du, denke ich, auf jeden Fall am Zahn der Zeit und schaffst da was, was nicht unnötig ist. Also es ist kein Projekt oder Produkt, was schon zu 1000 gibt und was es einfach nicht mehr braucht und nicht in eine positive oder hoffnungsvolle Zukunftsrichtung geht. Also da würde ich dir sagen, auf jeden Fall mutig zu sein und das auszuprobieren, weil ich denke, davon kann es nicht genug geben. Und vielleicht auch also regional das Ganze zu machen, vielleicht Kurse zu geben. Und dieses Hoffest oder solche Geschichten, von denen du erzählt hast, das klang auf jeden Fall klingt nach einem guten Anfang, damit rauszugehen und das den Leuten näher zu bringen. Weil ich meine, du hast ja jetzt in den letzten Jahren eine ganze Menge Expertise angeeignet, die ganz viele andere Leute nicht haben, aber gerne haben wollen würden. Das siehst du ja auch an den Followerzahlen von dir und die ja auch wachsen. Und ich glaube, da gibt es viele Leute, die das gerne von dir in der ein oder anderen Form lernen würden. Und kann mir schon gut vorstellen, dass das eine Win-Win-Win-Situation geben kann, wenn du in diese Richtung dich selbstständig machen kannst und für dich und deine Familie die Freiheiten zu kriegen, was Gutes in der Welt zu schaffen und andere Menschen noch mehr zu inspirieren, das auch für sich hinzukriegen. Und könnte dir da empfehlen, den Arthur von bodenständig.art, mit dem ich auch schon live gemacht habe, der auch Kinder hat und auch sehr umtriebig im Garten ist und auch einen Gartenshop aufgemacht hat. Auch ein Kumpel von dem bunten Gemüsegarten, die sind auch vernetzt. Also das ist, glaube ich, eine Community, die dir so richtig gut tut und die, glaube ich, auch in deinem Bereich richtig viele gute Ideen hat und womöglich dich auch gut unterstützen kann auf dem Weg. Ich auf jeden Fall sagen, sei mutig und würde dir, bin dir sehr dankbar für das Gespräch.
Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte.
Dankeschön. Ich danke auch allen, die zugeschaut haben. Hoffe, es war inspirierend und hoffe, dass die Audiostörungen nicht allzu gravierend waren und es euch trotzdem Spaß gemacht hat, zuzuhören. Ich finde, wir haben heute gelernt, dass der Weg zur Selbstversorgung mehr ist als nur das Pflanzen von Gemüse. Es ist ein Weg der Geduld braucht, weil Lernen Geduld braucht und das Gelernte auch geteilt werden möchte, auf die eine oder andere Art. Und ich finde, du hast uns oder mich auf jeden Fall inspiriert, ja, mit kleinen Schritten große Veränderungen in der eigenen Welt zu bewirken und damit auch eben in der gesamten Welt irgendwann auch zu bewegen, ein kleines Stück von kleinen Schritten. Und ich finde auch dein Engagement und deine Leidenschaft höre ich und sehe ich raus und finde es ein leuchtendes Beispiel dafür, wie wir alle und jeder und jede in dem eigenen Umfeld einen Unterschied machen können. Und ich finde, dass wir uns dieses Gespräch gerne als Anstoß nehmen können, um ja unsere eigene Verbindung zur Natur und darüber nachzudenken und zu überlegen, wie wir bewusst handeln können, um ja eben nicht nur unser eigenes Leben, sondern auch das unserer Gemeinschaft bereichern können. Und gerne sehr nett und freundlich wieder zueinander sein können. Ja, ich danke euch vielmals, dass ihr zugeschaut habt und dass du dabei warst bei Teile der Lösung live. Lasst uns gern die Samen für eine positive, nachhaltige Zukunft sehen. Bis zum nächsten Mal. Danke, Jana. Tschüss. Und ich erzähle euch noch, was nächste Woche kommt. Nächste Woche Montag treffe ich mich nämlich mit Christian von Naturabenteuer Niederrhein. Und da sprechen wir über die Wildnispädagogik und Persönlichkeitsentwicklung und Selbsterfahrung. Der Christian hat mit seinem Team eine schöne Natur- und Wildnisschule gegründet und was es damit auf sich hat und wie er dazu gekommen ist und warum diese Arbeit auch sehr, sehr wichtig ist und eben ein Teil der Lösung. Das erfahrt ihr nächste Woche Montag um 8 wieder hier live. Jo, danke. Das Video ist in den Reels gespeichert und könnt ihr auch auf Spotify bald hören. Ich hoffe, mit besserer Audioqualität. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Alles im Kasten?
Ja.